Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Taufe des Herrn oder Warum erst heute Weihnachten endet von Manfred Becker-Huberti, eine Sendung der katholischen Kirche.
Sicher gibt es einige, die beim Titel dieser Sendung misstrauisch munkeln, die Weihnachtszeit endet erst heute. Andere werden traditionsbewusster sagen, Moment mal, Weihnachten endet doch nicht schon heute, sondern erst mit Maria Lichtmess am 2. Februar. Der eine oder die andere glaubt auch eher einer schwedischen Möbelkette, die in ihrer nachweihnachtlichen Werbung am Tag des heiligen Knut die nadelnden Christbäume aus dem Fenster feuern lässt. Abgesehen davon, dass die Entsorgung von Christbäumen auch sinnvoller möglich ist, ist an dieser Annahme nur eins richtig. Der dänische König Knut IV. War dem Christentum freundlich gesinnt. Er lebte im 11. Jahrhundert. Wurde in einer Kirche erschlagen, dann als Märtyrer und als Heiliger verehrt. Der Legende nach soll er die damalige kurze Weihnachtszeit verlängert haben. Der 13. Januar heißt deshalb in Schweden, Norwegen und Finnland, nicht aber in Dänemark, Tag des heiligen Knut und beendet dort die Weihnachtszeit. Und nur dort.
Maria Lichtmess, ein Festtag am 2. Februar, heißt seit der katholischen Kalenderreform Darstellung des Herrn und ist der 40. Tag nach Weihnachten. Früher war dies tatsächlich einmal das Ende der Weihnachtszeit. Mit der Kalenderreform 1969 hat sich das geändert und seither endet die Weihnachtszeit am Fest der Taufe des Herrn. Und das wird stets am Sonntag nach dem Dreikönigsfest gefeiert, also heute. Das Fest Taufe des Herrn markiert dabei nicht nur das Ende der Weihnachtszeit, sondern ist gleichzeitig auch ein Neuanfang nach Weihnachten.
Heute feiern die Christen das Fest Taufe des Herrn. Die Weihnachtszeit hat sich mit der Geburt des Messias, seiner Anbetung durch die Hirten und die Weisen aus dem Osten und der Flucht nach Ägypten befasst. Alles nachzulesen in der Bibel. Doch die Kindheit und Jugend Jesu werden darin fast komplett übersprungen, weshalb diese Zeit, aus der nur der Tempelbesuch des 12-Jährigen berichtet wird, verborgene Jahre genannt wird. Danach geht es erst weiter mit dem öffentlichen Wirken Jesu. Er ist etwa 30 Jahre alt und steht in der Wüste am Fluss Jordan. Dort predigt Johannes der Täufer. Er kündigt die baldige Ankunft des Messias an und fordert dazu Buße und Umkehr. Zeichen dafür ist die Taufe, das Untertauchen im Jordan.
In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, »Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?« Jesus antwortete ihm, »Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen.« Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, »Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.«
Dieser Text aus dem Matthäusevangelium beschreibt den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu. Er hat sich in die Reihe derer gestellt, die sich von Johannes dem Täufer taufen lassen wollen. Wie jede und jeder andere will er diese Taufe an sich vollziehen lassen. Er will ganz Mensch sein, einer wie die anderen. Jesus ist solidarisch mit den Menschen, mit ihrer Begrenztheit und ihrer Endlichkeit. Er teilt umfassend die Existenz und das Schicksal der Menschen. Jesus nimmt die Taufe von Johannes an und wählt die Wüste zum Startpunkt seines Wirkens. Und bei all dem legitimiert ihn Gott als seinen geliebten Sohn. Was steckt eigentlich genauer hinter diesem eher langweilig erscheinenden Festtermin? Und warum ist das Fest des Herrn so auffällig unauffällig?
Kein Aufstand, kein Skandal und kein Drama charakterisieren den Auftakt des Wirkens Jesu in dieser Welt. Nicht einmal eine ausführliche Erklärung, wie wir sie von Politikern oder Wissenschaftlern gewöhnt sind. Völlig unauffällig mischt sich der Sohn Gottes unter die Menschen. Er ist so normal wie die anderen. Jesus ist wie einer von uns, ganz Mensch. Er wird menschlich, damit wir göttlich werden können, eben Töchter und Söhne Gottes. Die Botschaft dieses Ereignisses muss man mit dem Herzen betrachten. Augen und Ohren sind hier keine Alternativen. Im Ablauf der Taufe spiegelt sich Jesu Lebensweg. Die Johannestaufe deutet auf die Bluttaufe am Kreuz hin. Das Untertauchen im Jordan und das anschließende Wiederauftauchen spiegeln seinen Tod und seine Auferstehung. Das Eintauchen in den Jordan kann zudem als der Gang Jesu in die Unterwelt gesehen werden, wo er den Toten das ewige Leben schenken wird.
Jesu Taufe öffnet den Himmel. Jesus wird als Messias autorisiert, aber der Himmel wird auch der Menschheit geöffnet. Hier geht die Aussage des Propheten Jesaja in Erfüllung, der etwa 800 Jahre vor Christus verheißt:
Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.
Diese Aussage ist für Jesus der Auftrag zur Verkündigung der frohen Botschaft in Wort und Tat. Er wird dabei seine Gottessohnschaft verwirklichen bis zur Hingabe seines Lebens. Der Philipperbrief formuliert: Er war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Die Taufe Jesu ist der Neuanfang in der Beziehung Gottes zu den Menschen, der Start in eine neue Epoche. Nicht ohne Grund wird mit Christus eine neue Zeitrechnung etabliert. Und das, was Gott zu Jesus sagt, er sei sein geliebter Sohn, an dem er Wohlgefallen gefunden habe, das gilt auch für uns Menschen. Wir sind Gottes Kinder und er liebt uns.
Jesus und Johannes der Täufer waren zwei prägende Gestalten, die etwa zur gleichen Zeit Bewegungen im Heiligen Land auslösten. Die Schwierigkeit, die die frühen Christen mit Johannes dem Täufer und seiner eigenen Botschaft hatten, lässt sich noch in der Heiligen Schrift erkennen. Die Zuordnung der beiden Figuren löst bei den Autoren unterschiedliche Strategien aus. Der Evangelist Markus erzählt den Taufvorgang nur knapp und setzt ihn ab von der himmlischen Offenbarung. Die trifft dort nach der Taufe ein und offenbart, wer Jesus wirklich ist. Matthäus schaltet seinem Taufbericht einen kleinen Dialog vor. In ihm anerkennt Johannes die größere Bedeutung Jesu. Lukas berichtet von der Taufe Jesu erst nach der Information über die Gefangennahme des Johannes. Am radikalsten ist das Johannesevangelium, das von der Taufe Jesu erst gar nichts berichtet.
Die Theologie geht heute mehrheitlich davon aus, dass Jesus die Botschaft des Johannes akzeptiert und sich seiner Umkehrbewegung angeschlossen hat. Ob Jesus ein Jünger des Johannes war, bezweifeln viele, denn die biblischen Texte geben keinerlei Hinweis darauf, dass Jesus dem Johannes nachgefolgt sei. Jesus hat die Botschaft des Täufers zunächst akzeptiert und Johannes hochgeschätzt. In der Folgezeit muss sich Jesus aber von der Gerichts- und Umkehrpredigt des Johannes gelöst haben, denn seine Rede vom Anbruch des Reiches Gottes setzt sich von der Verkündigung des Wüstenpredigers ab.
Schon die äußere Erscheinung akzentuiert ihre divergierenden Positionen. Johannes ist ein Asket, kleidet sich in ein Kamelfell und ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig, während Jesus von seinen Feinden als Fresser und Säufer diffamiert wird. Ob und wie weit sich das Wirken der beiden zeitlich überschnitten hat, ist nicht geklärt. Die synoptischen Evangelien betonen die Vorläuferrolle des Johannes, der von der Bühne abtritt, ehe Jesus verkündet. Das Johannesevangelium dagegen betont den wachsenden Zulauf zu Jesus und schwindenden Einfluss des Johannes und profiliert so die Bedeutung des Jesus von Nazareth. Fragen kann man sich, ist Johannes der Täufer der Erfinder des Taufsakramentes? Vollzieht er schon etwas, was doch eigentlich erst viel später nach Jesu Tod in der Kirche eingeführt wird? Das könnte man meinen, aber es ist ganz anders.
Johannes wächst als Sohn eines Priesters in Jerusalem auf. Er kennt die für die Priester geltenden strengen Regeln der rituellen Reinigung. Für seine Taufe zur Umkehr nutzt er das jüdische rituelle Reinigungsbad. Das Untertauchen im Jordan ist ein Zeichen für das Abwaschen von Sünde und Schuld, ein Zeichen der Umkehr auf dem Weg zu Gott. Aber die Johannestaufe ist kein Sakrament, also keine Handlung, bei der die Täuflinge davon ausgingen, dass dadurch Gott selbst an ihnen wirkt. Ein Sakrament ist nämlich ein Ritus, der als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt und an ihr teilhaben lässt. Bei den Christen ist die Taufe ein Sakrament. Katholiken und Protestanten sind sich darin einig und sie haben sich auf eine gemeinsame Form geeinigt. Das Wasser muss bei der Taufe fließen, so wie das Wasser des Jordan damals floss und heute noch fließt. Die Taufe nimmt den Täufling in die Gemeinschaft der Christen auf. Getaufte sind Töchter und Söhne Gottes.
Heute werden die Kleinkinder über einem kleinen Taufbecken getauft. Bei den Orthodoxen wird bis heute die Taufe durch Untertauchen in einem großen Taufbecken vollzogen. Viele dieser großen und kleinen Taufbecken sind achteckig. Die Oktogone verweisen auf den achten Tag, den Tag nach dem Schabbat, der erste Tag der Woche, an dem Jesus auferstanden ist. In der christlichen Taufe werden das Sterben Christi und seine Auferstehung symbolisch nachvollzogen. Im Wasser oder unter der Wasseroberfläche lauert der Tod. Das Wiederauftauchen spiegelt daher die Auferstehung. Achteckige Taufbecken betonen die Auferstehung.
Thank you.
Das Verb taufen ist ein Faktitivum, also ein Verb, das ein Bewirken ausdrückt. Es steht in Verbindung mit dem Wort tief. Taufen meint also untertauchen, tief eintauchen. Martin Luther hat das schon gewusst und elegant formuliert.
Denn auch ohne Zweifel in deutscher Zungen das Wörtlin taufe herkömmt von dem Wort Tiefe, dass man tief ins Wasser senket, was man täufet.
Über das heutige Fest Taufe des Herrn kann man sagen, es ist ein neues Fest mit alter Tradition. Es ist erst seit etwa 60 Jahren ein eigener Feiertag. Bis dahin war das Fest Taufe des Herrn neben der Anbetung der Waisen und der Offenbarung Jesu auf der Hochzeit zu Kana das zweite der drei Festgeheimnisse der Weihnachtszeit und wurde zusammen mit der Erscheinung des Herrn am 6. Januar gefeiert. Im Volksbrauchtum hat die Taufe des Herrn keine Spuren hinterlassen, aber zwei Bräuche stehen mit diesem Tag dennoch in Verbindung.
An diesem Tag tauft der Papst meist eine größere Zahl von Kindern in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans. 2020 hat Franziskus dabei erklärt:
So wie Jesus hingegangen ist, um sich taufen zu lassen, so bringt ihr eure Kinder hierhin. Ein Kind taufen ist ein Akt der Gerechtigkeit für das Kind. Warum? Weil wir ihm mit der Taufe einen Schatz übergeben. Wir geben ihm in der Taufe ein Unterpfand, den Heiligen Geist. Das Kind geht aus der Taufe mit der inwendigen Kraft des Geistes hervor. Des Geistes, der es verteidigen, der ihm helfen wird, sein ganzes Leben lang. Darum ist es so wichtig, schon die kleinen Kinder zu taufen, damit sie mit der Kraft des Heiligen Geistes heranwachsen.
Die Taufe kleiner Kinder ist im Christentum seit dem 5. Jahrhundert üblich. Zuvor war nur die Erwachsenentaufe üblich. Die Taufe ist das erste und grundlegende der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Sie entspricht dem Auftrag Jesu an seine Jünger.
Bekannter als die Papsttaufe in der Sixtina ist die große Wasserweihe, die bis in die Gegenwart in den orthodoxen Kirchen vollzogen wird. Der Priester oder Bischof spricht dabei das große Segensgebet, die griechische Gregorius-Anaphora. Während dieses Gebetes taucht der Geistliche ein Kreuz dreimal in das Wasser ein, womit er nicht allein das Wasser, sondern durch dieses Wasser die ganze Schöpfung segnet. Wasser kann dabei eine Quelle, ein Fluss, ein See oder das Meer sein. Wenn die große Wasserweihe in der Orthodoxie gefeiert wird, findet sie am 6. Januar statt, der nach unserem gregorianischen Kalender auf den 19. Januar fällt. Während zu diesem Zeitpunkt im Jordan im Nahen Osten das Flusswasser so warm ist, dass darin getauft werden kann, fällt der entsprechende Tag für die orthodoxen Christen in Russland in den strengsten Winter. In die zugefrorenen Flüsse oder Seen muss erst ein Loch geschlagen werden, damit der Geistliche mit dem Kreuz das fließende Wasser segnen kann.
Während das Eintauchen des Kreuzes in das Wasser im Rahmen eines Gottesdienstes stattfindet, ist das anschließende Eintauchen von Menschen in eisiges Wasser ein volksfrommer Brauch. Die Gemeinde versammelt sich am Fluss oder See. Nachdem der Priester das Kreuz dreimal in das Wasser gehalten hat, tauchen Erwachsene meist nacheinander in das Wasser ein. In russischsprachigen Ländern tauchen auch oft Mütter ihre Säuglinge in das eisige Wasser. Aus dem bei der großen Wasserweihe gesegneten Wasser schöpfen die Gläubigen Wasser in Flaschen, die sie mit nach Haus nehmen. Mit dem gesegneten Wasser besprühen sie Haus und Hof, Haustiere und alles, was besonderen Schutz nötig hat. Es heißt, das gesegnete Wasser werde nicht verderben, wenn es das restliche Jahr über neben der Ikone im Haus aufbewahrt wird, um bei Unwetter, Krankheit und Tod genutzt zu werden.
Thank you.
2016, bei der Taufe der Kinder in der Sixtinischen Kapelle, hat Papst Franziskus die Menschen aufgefordert, das Datum ihrer Taufe einmal herauszufinden und dieses Ereignis als fröhliche Verpflichtung zu verstehen, das Licht der christlichen Botschaft in die Welt zu tragen. Es ist wahr, wir feiern unseren Geburtstag und vielleicht auch noch unseren Namenstag. Den Tag ihrer Taufe kennen die meisten Menschen aber nicht. Ihn zu memorieren fällt ihnen gar nicht erst ein. Dabei ist der Tauftag ihr Geburtstag als Christen. Auch wenn sie in der Regel zu klein waren, um selber ein Taufgelöbnis abzulegen, so haben es ihre Eltern und Paten stellvertretend für sie getan. Und wenn sie die dabei eingegangenen Verpflichtungen gut erfüllt haben, waren sie Begleiter auf dem Glaubens- und Lebensweg.
Das könnte vielleicht ein Grund sein, sich mit Eltern und Paten am Gedächtnistag der eigenen Taufe zu einem Kaffee zu verabreden. Das Taufgedächtnis kann es dem Einzelnen ermöglichen, darüber nachzudenken, ob der eingeschlagene Weg noch immer auf das ursprüngliche Ziel ausgerichtet ist. Wie Sie herausfinden, an welchem Tag Sie getauft worden sind? Nichts leichter als das. Die meisten dürften den Termin im Stammbuch der Familie finden. Und wenn bei Ihnen der Eintrag versehentlich vergessen wurde, können Sie in Ihrem Pfarrbüro nachfragen, damit dort in der Taufmatrikel nachgesehen wird.
Und noch etwas für die Unsicheren und Ängstlichen, die gerne Risiken vermeiden wollen. Sie könnten einer Empfehlung des verstorbenen Erzbischofs von Köln, Kardinal Meißner, folgen. Er hatte provozierend gesagt, er wolle sich seinen Taufschein in den Sarg legen lassen, damit er im Himmel einen Nachweis für seine Taufe vorlegen könne. Meißner spekulierte mit einer solchen Aussage natürlich darauf, dass die Öffentlichkeit einen solch absurden Vorschlag wahrnimmt und über die Taufe diskutiert. Er wusste, dass Gott kein verdrotteltes Milchmädchen ist. Gott erkennt die Seinen nicht am Taufschein, sondern an ihrem Tun und Unterlassen im Leben. Im Bild gesprochen, die Taufe ist wie ein schnieges E-Fahrzeug, das frisch gewaschen und mit gefülltem Akku bereitgestellt wird. Aber die Fahrerin oder der Fahrer entscheiden, wann, wie und wohin gefahren wird. Und sie wissen auch, dass der Akku immer wieder nachgeladen werden muss. Klar, ohne Taufe ist man kein Christ. Aber nicht der Taufschein im Sarg ist das Eintrittsbillett in den Himmel, sondern unsere Taten und unsere Unterlassungen sind es. So endet mit dem heutigen Tag die Weihnachtszeit. Was wie ein Ende scheint, ist aber der Anfang von Neuem, dem Wirken Jesu, das mit seinem Tod und seiner Auferstehung und Himmelfahrt endet und uns den Himmel öffnet.